Tomaten auf der Fantasie.
Der Podcast mit dem Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Ich bin Sophie von Stockhausen, Autorin und Influencerin.
Und ich bin Carsten Otto, Organisationsberater und Psychodramatiker.
Folge 2. Wer oder was ist hier eigentlich behindert? Zweiter Teil. In unserer letzten Folge hat ja bekanntlich Professor Dr. Dino Capovilla uns bereits einige spannende Aspekte zum Thema Behinderung an Beispiel seiner eigenen Karriere auch geschildert. Nun sind wir wieder zurück mit unserem Besuch und Dino wird uns etwas erzählen zu Organisationen und wie wir dort am besten mit Menschen mit Behinderungen umgehen können.
Also wenn ich da ein Konzept entwickeln müsste, würde ich das tatsächlich in die Richtung machen. Ich suche mir eine Person, die ich für anspruchsvoll, für viele mit vielen Potenzialen ausgestattet sehe. Also wenn mein Unternehmen groß genug ist, und würde dir sagen, okay, du beginnst jetzt bei mir und wir schauen jetzt mal 2 Jahre lang, wo du reinpasst. Und ich hoffe, dass das gelingt ohne irgendwelche Unterstützungssysteme, die wir rundherum zimmern müssen. Also wir müssen ja den Menschen den Weg geben, dass er in ein Unternehmen reinfindet und in dem Unternehmen eine Funktion erfüllt, die Teil des Arbeitsprozesses ist. Das ist ja das Wichtige. Also sowohl die arbeitgebende Person muss das erleben können, dass das sinnvolle Arbeit ist, als auch die arbeitnehmende Person muss erleben können, dass es sinnvoll ist, dass sie aufsteht am Morgen, dass sie dahin geht, dass sie bezahlt wird. Und das ist die Basis, auf der man suchen kann, wo sind denn Prozesse, in die eine Person mit Behinderung möglicherweise reinpasst. Und das hätte ich mir gewünscht, dass ich sowas finde, weil ich ganz sicher bin, dass ich den Platz, der zu mir passt, gefunden hätte in so einer größeren Struktur. Und das war damals nicht möglich, ja. Weil ich glaube schon, dass man, es gibt Dinge, die ich jetzt nicht kann, aber es gibt andere Dinge, die ich richtig gut kann. Und das muss ja der Raum, also ich muss ja dem Mensch den Raum geben, sich zu entfalten. Aber wenn ich ihn jetzt irgendwo reinsetze, neben der Telefonzentrale und er kann auf die 8 Anrufe am Tag warten, ich überspitze das jetzt bewusst, und das nennen wir dann Arbeit, und das ist sozial gefördert irgendwie. Ja, also man stelle sich das vor, kann kein Mensch von keiner Seite als Arbeit erleben, würde ich behaupten jedenfalls. Und wir tun so, als ob da jemand Arbeit hat. Das kann nichts Ziel sein. Und das sind halt leider die Modellcharaktere, die dann verhindern auf der anderen Seite, dass jemand, der den Anspruch erhebt, aufgrund von Leistung eine Entlohnung zu kriegen, die dem auch dann angemessen ist, schlicht und einfach halt in die Schublade kommt. Ja, du darfst da sitzen, aber bitte störe den Betrieb und Prozess nicht.
Ja, und das spielt ja auch wieder an auf das, was ich vorhin meinte. Also dass zum Beispiel jetzt, wenn ich nochmal aus meiner Erfahrung sprechen darf, dann war es eben wirklich so, wenn ich diesen Vertrauensvorschuss hatte, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, familiengeführt, dort sozusagen meine Rolle zu finden, zwar schon mit dem Vorschuss, ich weiß, du hast im Sales und im Produktmanagement gearbeitet, du hast die und die Qualifikation, du hast die und die Umsätze im Jahr gemacht, den hatte ich irgendwie, aber ich habe dann diesen Vorschuss bekommen und durfte dann meine Rolle auch nochmal neu entwickeln. Da war das Unternehmen aber so klein und so offen gestaltet und hatte eben startup-mäßig ganz andere Hierarchievorstellungen, dass ich da eben mich, wie du sagst, das war genau diese Vorstellung. Ich durfte mich entwickeln und konnte 3 Jahre lang wirklich toll da reingehen. Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und das war so eine Idealvorstellung, die ich mir auch wünschen würde. Die natürlich auch Mut braucht von arbeitgebenden Seite, ne?
Ich bin gerade am Überlegen, also da ist gerade wieder so viel.
Ich sehe das schon, also was heißt ich spüre es.
Naja, also zum einen, ich hänge ja immer noch in dieser wirklichen Fragestellung, wer oder was ist hier eigentlich behindert. Und so vieles, also ich glaube, dass Leben in dieser Gesellschaft, Arbeiten in dieser Gesellschaft für die wenigsten Menschen leicht ist. Ich glaube, dass Scheitern, schlechte Erfahrungen machen, Ausgrenzung erfahren, Bestandteil eines jeden Lebens ist, unabhängig des Status der oder ja, des Status, der da rechtlich oder sozial zugesprochen oder determiniert wird, oder auch hinsichtlich bestimmter physischer, psychischer Eigenschaften, die als normal, also in der Abweichung als normal angesehen werden. Und frage mich die ganze Zeit, was ist denn eigentlich dann der Kern von Behinderung und so meine kleine Hypothese, die ich jetzt aus eurem Gespräch so für mich entnommen habe, ist so dieser Punkt, die Wahrscheinlichkeit, mehr davon zu erleben, also mehr Rückschläge zu erleben, mehr einengende Strukturen, sei es räumliche, rechtliche und so weiter, ist mit einer, gehen wir wieder zurück auf den Begriff Beeinträchtigung, mit einer Beeinträchtigung wahrscheinlicher. Dass da, kennt ja viel auch aus dem Umfeld mit anderen Menschen mit Behinderung, mit denen man sich austauscht, man kann dem schlechter ausweichen, weil es einem eigentlich überall wieder begegnet. Also da jetzt auch nochmal die Referenz auf das, was du meintest, mit dem Wunsch und der Suche nach der Nische, in die man passt. Hm. Die ist weitaus schwieriger zu finden.
Wir hatten vorher ja schon die Referenz auf Bourdieu mit dem sozialen Kapital. Das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Eine Behinderung oder das, was wir gesellschaftlich als Behinderung begreifen, und das nehme ich jetzt mal vielleicht bewusst weg von der sozialrechtlichen Zuschreibung, sondern von dem, was wir erkennen können. Also, dass ich mich in irgendeiner Form nach außen mit Behinderung zeigen muss, dass das von außen von anderen in sozialen Situationen feststellbar ist. Das würde ich da mal so ein bisschen reinnehmen. Und ich muss natürlich die Inkompetenzerwartung dazu nehmen, dass, wenn man vermutet, dass die Person behindert ist, dass man sofort den Hammer aufs Dach kriegt. Da ist weniger Kompetenz drin. Wenn ich die zwei Dinge nehme, dann habe ich in allen Kapitalsorten, die jetzt Bourdieu genannt hat, wenn es einfach darum geht, wie viel Geld ich habe, also ökonomisches Kapital, oder wie viele Beziehungen ich habe, wie viel Freundschaften ich schließen kann, wie viele Beziehungen zu Menschen in höheren Positionen ich schließen kann, wie groß mein Bekanntenkreis ist, oder auch im Sinne des kulturellen Kapitals, also was gelingt es mir für Schulabschlüsse zu machen?
Ja.
Was gelingt es mir für Studiengänge zu machen? Wie gelingt es mir, ein Auslandssemester zu machen? Also wie kann ich mich kulturell sozusagen bilden? Und ich würde jetzt auch von Eva Illus, die das sehr schön ausgemalt hat, auch mit dem sexuellen Kapital ergänzen. Also das, was ich an sozialen Charme mitbringe, dass Menschen in meiner Gegenwart sein wollen und so weiter, dass Menschen sich von mir angezogen fühlen. In all diesen Kapitalsorten habe ich durch die Zuschreibung, dass ich behindert sein könnte, dass ich weniger Kompetenz habe, dass ich in dieser Form, wie es Goffman sagen wird, auf unerwünschte Art und Weise abweiche von der Norm, habe ich in allen vier Seiten wirklich ganz erhebliche Nachteile. Und das ist so, das ist strukturell gegeben, dass das so ist. Deswegen, das will ich ganz klar sagen, Behinderung wirkt sich in all diese Bereiche aus. Deswegen müssen wir ja anfangen bei Bildung, dass wir versuchen, gemeinsames Lernen nach vorne zu stellen, dass wir versuchen, Benachteiligungen, die im kulturellen Kapital am Ende sich niederschlagen, zu überwinden, dass wir auch beruflich nach Wegen suchen, dass Menschen aufrechten Hauptes arbeiten können. Und so geht das weiter in alle Richtungen. Die Benachteiligung ist da in allen Bereichen, das möchte ich schon nochmal unterstreichen, das ist eben mit Behinderung verbunden. Was aber dieses alltägliche Leben im Wesentlichen dann doch wieder unberührt lässt, weil da muss ich zurechtkommen. Also ich muss irgendwie meine alltäglichen Herausforderungen lösen, und in diesen alltäglichen Herausforderungen, da würde ich jetzt niemals sagen, dass eine Person ohne Behinderung es leichter hat. Also ich kenne ganz viele, wo das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Aber ich bin, also die ergänzenden Bedingungen sind halt schon ganz andere, weil ich eben in diesen Kapitalsorten systematisch und institutionell Einschnitte erlebe. Das würde ich als Unterschied sehen.
Ja. Was ich sehr spannend finde, Dino, an der Stelle ist folgendes: Wenn man sich mal so die heroisierten Geschichten von nicht behinderten Menschen in ihrer, wir machen mal das Beispiel wieder an der beruflichen Vita halt fest, ja, dann wird ganz oft die Geschichte erzählt, ja, die haben mehr gearbeitet als andere, die haben sich mehr angestrengt als andere, die sind ganz, ganz oft gescheitert und haben trotzdem nicht aufgegeben. Also all das, was wir gerade eben in den letzten Minuten auch in den Raum gebracht haben, über eine behinderte berufliche Vita. Und das Spannende ist, warum da dieser Unterschied? Also wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, die wollen mittlerweile flexible Mitarbeiter, die sind offen für Bedürfnisse wie Teilzeit, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Geschlecht, Ethnizität und so weiter spielt in vielen Unternehmen gar keine Rolle, wäre vielleicht übertrieben, aber man ist sehr, sehr offen, sich damit halt zu beschäftigen. Ja, aber trotzdem bleibt dieses defizitäre Stigma Behinderung auf einer so unglaublich heterogenen und eigentlich gar nicht definierbaren Gruppe der Menschen mit Behinderung. Woran liegt das?
Ja, da können wir jetzt ganz weit ausholen. Also ich glaube, Menschen schaffen sich, müssen irgendwie Strategien finden, um mit ihren eigenen Ängsten umzugehen. Menschen machen natürlich auch Erfahrungen mit anderen Menschen, die aus ihrer Sicht weniger leisten. Und also ich glaube, Menschen mit Behinderung, also die diese Zuschreibung erhalten, sind doch so ein Abladeplatz für ganz viele Ängste, für ganz viele Vorurteile, für ganz viele eigene Fantasien, die halt irgendwie in den Griff zu kriegen wären, würde ich mal sagen, was aber nicht gelingt in vielen Situationen, weil eben die Heterogenität dann wieder so stark auseinandergeht, dass man es auch dann wieder nicht mehr einfangen kann. Aber historisch ist das schon nachzuzeichnen, also dass wir intertemporal, also in allen Zeiten und interkulturell Menschen mit Behinderungen schlechtere Lebensbedingungen hatten als Menschen ohne Behinderungen. Also das lässt sich zeichnen. Da gibt es offenbar schon eine bestimmte gesellschaftliche Tendenz, Menschen, die in ihrem Leistungsvermögen als weniger stark eingeschätzt werden, zu diskreditieren. Und da ist sozusagen eine gewisse Universalie darzustellen scheint, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, werden wir da jetzt auch keine Lösung finden. Also wir müssen einen Umgang finden, wie wir damit zurechtkommen, so würde ich das sagen.
Ja, ich glaube auch, wenn du, Carsten, deine Frage zielt ja auch ein bisschen daran ab, warum in der Mehrheitsgesellschaft, der vermeintlich gesunden Mehrheitsgesellschaft, da eben diese Berührungsängste so stark sind oder die Vorbehalte so stark sind. Und ich erkläre mir das tatsächlich, oder da bin ich glaube ich auch nicht alleine immer damit, dass da, das hast du glaube ich eben auch angedeutet, Dino, da schwingt immer die Angst vor Krankheit, vor Tod, vor dem Ende eines Lebens mit. Und das ist glaube ich etwas, mit dem sich viele Menschen eben einfach überhaupt nicht gerne konfrontiert sehen.
Ja, wir haben jetzt ja den Schwenk hier gemacht vom Individuellen wieder zum Institutionellen. Beim Individuellen wäre das, wie kommt es zustande, dass wir Ablehnung von Behinderung oder die Benachteiligung, die Diskreditierung, so müssen wir es sagen, von Behinderung als universelles Phänomen irgendwo beobachten können. Das ist etwas Persönliches und ich glaube auch der Umgang mit Behinderung ist dann in den meisten Zeiten zumindest und in den meisten sozialen Gesellschaften dann die Frucht, also was staatlich gemacht wird, was der Bürger im Schnitt denkt. Das ist ja auch so ein kleiner Trugschluss, den wir oft haben, dass die Bürger da anders denken. Ich denke, zudem muss man sagen, den einzelnen Menschen muss man ihr Recht auf Ignoranz lassen. Das so tragisch und schwierig es auch klingt. Aber der einzelne Mensch hat nun mal das Recht zu sagen, mich interessiert das Thema nicht, so schwierig das ist. Deswegen ist es ganz klar eine staatliche Aufgabe, Strukturen zu schaffen. Und das macht es schwierig, weil die Relevanz vom sage ich mal, wählenden Volk ja nicht nach oben getragen wird in diese Richtung. Wir haben im ganzen Kontext Behinderung immer partikuläre Interessen von Selbstvertretungen und so weiter, die in Konkurrenz gehen und da entsteht dann manchmal auch Chaos in Konkurrenz dieser Interessen, bis dann irgendwann jemand sagt, jetzt machen wir den Minimalkompromiss, den jeder annimmt und gut ist. Also da kann man wachsen, da kann man sich entwickeln. Ich selbst, also da gehört Universal Design natürlich als Folge der Architektur auch dann als Weiterentwicklung in Richtung von Produktdesign und alles Mögliche. Das ist natürlich ein toller Ansatz, ein guter Ansatz, mit dem man viel bewegen kann. Ob es die Probleme letztgültig löst, Weiß ich nicht. Also wir versuchen jetzt immerhin seit 70 Jahren dann doch irgendwie simple Dinge wie eine Toilette zu bauen und irgendwie ist doch niemand zufrieden am Ende dann. Vielleicht ist es so, dass das wirklich gar nicht so leicht lösbar ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir ein Social Universal Design, also da bin ich nicht so zuversichtlich wie viele andere Menschen, dass das zu finden ist. Und da kommt auch der Spruch, den ich, glaube ich, in jedem Interview immer wieder sage: Wir haben 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt tatsächlich genau die 30 Jahre erleben, wo alles besser wird und tatsächlich ein Social Universal Design kommt, weiß ich nicht. Ich bin nicht zuversichtlich. Ich hoffe, wir schaffen es, weiter die Strukturen auszubauen, die allen Menschen, wirklich allen Menschen, die im Alltag Behinderungen erleben, ein besseres Leben ermöglichen. Das, glaube ich, muss das Ziel sein. Und ich hoffe, wir schaffen die Strukturen, die uns, die allen Menschen gleichermaßen dabei helfen, also die das brauchen, das ist wichtig, also den Menschen, die das brauchen, dabei helfen, um weniger institutionelle Behinderungen ihrer Entfaltung im Leben zu erleben. Also das wäre so mein Wunsch. Aber dass wir jetzt tatsächlich sagen, jetzt haben wir die Idee und mit dieser Idee wird es tatsächlich besser, das bezweifle ich. Auch mit Blick darauf, dass wir im Großteil der Welt, also dass wir ein wirklich außerordentliches Privileg haben, in Deutschland zu leben. Wenn wir in den Rest der Welt blicken, ich würde tatsächlich sagen, auch mit vielen anderen Diversitätskategorien, haben wir in Deutschland hier echt ein gewaltiges Privileg, da wir in vielen anderen Ländern auf der Welt schlicht und einfach keine Versorgung kriegen würden und an manchen Stellen wahrscheinlich auch sehr, sehr deutlich um unser Leben fürchten müssten. Also da sind wir sehr viel weiter am Anfang, als das scheinen mag, wenn wir vielleicht Diskussionen in diese Richtung führen.
Ich würde es gerne nochmal auf, weil wir sind gerade sehr auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Ich würde gerne nochmal so ein Beispiel reinbringen aus meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit. Also ich habe die Tage eine Anfrage bekommen von einem ehemaligen Startup-Unternehmen. Die sind mittlerweile auch bei über 500 Mitarbeitenden und die sich erfahrungsgemäß schon seit vielen, vielen Jahren sehr gute Gedanken zum Thema Diversity, Equity, Inclusion, also Diversität, Gleichstellung und Inklusion, Schrägstrich Teilhabe halt ihrer Mitarbeitenden machen und das für sich auch als wertschöpfenden Faktor definieren. Und die sind jetzt gerade mit einer Frage an mich herangetreten die schreiben gerade ihre Leitlinien um für diesen Bereich und haben mich jetzt gefragt, du Carsten, wie formulieren wir denn eigentlich Behinderung am besten da drin? Also da gab es dann halt so klassisch, schreibt man jetzt Deaf People, also gehörlose Menschen oder taube Menschen, schreibt man das jetzt groß oder klein, bei blinden Menschen auch nochmal die andere Frage, also auch so ein terminologisch lastiges Thema, wie sage ich es richtig? Ja, das ist ja, da gibt es ja so viele Meinungen wie es Beteiligte gibt. Aber die Frage ist, wie näher ich mich als Organisation bestmöglich diesem Thema? Wie schaffe ich sozusagen eine Basis, eine ideologische ist es ja dann, Basis, damit sich gute Rahmenbedingungen bei mir entwickeln? Also du hast ja eben gerade die nur auf den Staat referenziert und hast gesagt, der Staat muss Bedingungen schaffen. Aber ebenso haben ja zum Beispiel auch Organisationen die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen. Worauf sollten die achten?
Ja, also die Behinderung an sich wieder aus dem Sozialrechtlichen würde ich hier außen vor lassen. Die tut ja in dem Moment auch nichts zur Sache. Wir brauchen ja Ideen, wie wir die Welt für alle Menschen besser machen, also ganz Universal Design. Das heißt, ich glaube, eine Institution, die sensibel ist, die behinderungssensibel ist, also Behinderungssensibilität würde ich hier als zentrales Wort nehmen. Wenn man selbst diese Sensibilität entwickeln will, entfalten will, glaube ich, beginnt das mal mit einem grundsätzlichen Selbstverständnis, dass man sich gegen Barrieren bemüht, was ein Prozess ist, der heute beginnt und nie enden wird. Also das ist nicht etwas, das ich eine Checkliste abarbeite und dann zum Schluss kommt, so jetzt können wir es in die Schublade legen, jetzt sind wir barrierefrei, herzlich willkommen in unserer schönen barrierefreien Welt. So wird das ganz sicher nicht funktionieren. Also es ist ein dauerhafter Prozess. Das Zweite ist das Bemühen, dass wir unsere Fantasien und Vorstellungen, die nun mal Behinderungen erzeugen, und von denen gibt es sehr, sehr viele, dass wir die versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen, irgendwie zu formen, irgendwie, das können wir dann in die Schublade legen. Das wäre eine schöne Sache, anstatt den Plan für die Barrierefreiheit.
Ja.
Also das wird gut in die Schublade passen. Und dann geht es schon darum, dass wir eine zivile Irritationsfähigkeit für Barrieren entwickeln, für Dinge entwickeln, die einfach schlecht funktionieren in unserer Gesellschaft. Wenn wir einfach nur administrative Prozesse anschauen, die kompliziert sind bis zum geht nicht mehr, wenn wir Gebäude anschauen, wo keine Zugänge sind, weil in Diskursen zwischen Brandschutz und Datenschutz und Denkmalschutz dann doch entschieden wird, ach, lassen wir die Barriere bestehen und so weiter. Also wenn da eine Irritationsfähigkeit in der Gemeinschaft, in der sozialen Gemeinschaft bestehen würde, dass das dazu führt, dass dann einfach mal 500 E-Mails an entsprechende Stelle weitergetragen werden. Und ich sage jetzt mal ganz unvorsichtig und nicht die üblichen zwei als zornig und gramgebeugt erlebten Behinderten sich wieder mal melden. Ja, das ist so ein bisschen die Situation. Dann würde, das ist Behinderungssensibilität. Dann würde sich selbstverständlich was ändern. Welchen Grund sollte es denn geben, dass wir nicht endlich zum Beispiel, also ich erlebe das ja selbst, der Wohneigentümergemeinschaft, und ich frage höflich, ob man mir denn nicht diese Jahresabrechnung als PDF zusenden könnte, da es ja offensichtlich nicht per Hand geschrieben ist, was ich auf Papier zugeschrieben ist, ja mitbekommen. Ausgeschlossen, da gibt es Datenschutzrichtlinien und das könne man unter keinen Umständen machen. Und das EU-Recht schreibt es vor, und Nachfragen von mir werden dann beendet, wo genau das steht, dass das nicht geht, wenn ich da verzichte auf alles Mögliche. Also wie kann das sein, dass wir solche Diskussionen eigentlich führen müssen? Und das ärgert mich, weil ich mir einfach denke, das wird doch ein allgemeines Bedürfnis sein, dass man endlich in der Digitalisierung einen Schritt vorankommt. Nein, tun wir nicht. Wir gehen immer weiter. Noch ein zweites schönes Beispiel. Ich schreibe hin und bitte darum an eine Berufsgenossenschaft für eine Unfallversicherung, dass sie mir doch bitte eine Kommunikation per E-Mail, die vorziehen würde, was mir letztlich aus meiner Sicht auch zusteht bezüglich Behindertengleichstellungsgesetz und so weiter, dass das für mich die günstigere Variante wäre, weil die für mich geeignete Kommunikationsform. Dann erhalte ich einen Brief, dass man künftig versuchen wird, mit mir per E-Mail zu kommunizieren. Also es geht ja nicht durch das Körper. Das ist,
Ja,
ja.
also das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt, ne? Das, also diese Bitte, dass man mit per E-Mail und dann immer die Datenschutzkeule rausgeholt wird und dann erhält man nicht nur den Brief, sondern in dem Brief ist dann meistens ein sehr kompliziertes Anmeldeverfahren zu einer digitalen Plattform, die vielleicht irgendwo mal sowas wie barrierefrei programmiert worden ist, aber die selbst Normalsehende nicht verstehen. Und wo man immer denkt, so Leute, ich, wie gesagt, also ich verstehe es nicht. Aber klar, das ist Hashtag Bürokratieabbau und ja, andere Unwägbarkeiten, die uns da immer wieder behindern. Aber da sind wir, das betrifft, glaube ich, tatsächlich auch nicht nur behinderte Menschen. Und da habe ich ja auch mal irgendwo gesagt, so, also ich wünschte mir jedes Formular in einfacher Sprache, damit ich es überhaupt verstehe, kognitiv. Denn ja, also da
Da
braucht
bin
man
ich
ja.
als Jurist dagegen.
Da bist du dagegen, ne?
Natürlich. Nee, aber im Endeffekt, ja, die Frage ist halt die. Ich finde immer sehr, sehr lustig, wir reden von effizienteren Strukturen. Der Staat muss schlanker werden, die Unternehmen müssen besser funktionieren, Bürokratie soll abgebaut werden, Prozesse optimiert werden. Und dann wird aber eine Priorisierung gemacht, die genau nicht dazu führt. Ja, also schöne Beispiel gab es zum Beispiel jetzt bei mein Vater wohnt ja jetzt in einer Senioren-WG und ist an Demenz erkrankt, leider. Und damit halt die Personen, die gerade professionell die Pflege für ihn übernehmen, gut gebrieft sind, haben wir halt ein Plakat entworfen, wo so alle wichtigen Kernbereiche, Diagnose, was mag die Person und so weiter und so fort, ja. Und haben das halt in seiner Wohngemeinschaft draußen an die Tür gehängt, ja, weil die haben, wir haben da im Pflegefachmangel, ja, also im Fachkräftemangel in der Pflege, da kommen einfach Leute, die arbeiten nur mal eine Schicht oder alle 3 Wochen mal eine Schicht, ja. Und die können sich natürlich nicht jede Person und Akte merken, weil sie natürlich mit der Person gar nicht in Beziehung sind. Anders ist es bei Kräften, die 5 Tage die Woche da sind. Und damit die eine gute Orientierung haben, für die haben wir dieses Plakat gemacht, zum schnellen Überblick. Damit halt die sozusagen die Prozesse zwischen zu pflegender Person, also beim Vater in dem Moment, und der pflegenden Person, wer im Rummer das in dem Moment ist, halt besser funktioniert, reibungslos. So. Dieses Plakat hängt mittlerweile auf der Innenseite der Tür, weil wir einen Hinweis bekommen haben, Datenschutz. Ja, es kann doch nicht sein, dass wir die Diagnose draußen an die Tür schreiben. Mhm. Wo ich sage, stopp mal. Wir setzen also die Priorität gerade auf den Datenschutz von einer Person, anstatt sozusagen die
Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen.
Genau, die Qualität des wirklichen Kernprozesses der Pflege zu erhöhen. Mhm. Ja? Und das ist ja auch das, was uns halt relativ häufig begegnet, ja, also was Dino, was du so beschrieben hast, ja, da ist der Datenschutz, der Denkmalschutz und wie auch immer andere Befindlichkeiten weitaus höher.
Und die Barrierefreiheit ist halt eine Kann, momentan noch nur eine Kann-Richtlinie, ne, also in bestimmten Bereichen gilt sie ja, aber
ja, du, die Banken haben
vielen
bis,
eben
also
noch nicht.
Ne? Bald ist vorbei, also 2034 bekommen wir barrierefreie Bankautomaten. Ich freue mich jetzt schon.
Ich wette, das Geld ist bis dahin abgeschafft, aber gut. Also das Bargeld meine ich jetzt.
Ja, aber wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ja,
also dass sozusagen die Priorisierung einfach eine falsche ist.
Ja. Ja,
also entweder ich will den Prozess optimieren, ich will meine Organisation, mein Produkt, meine Dienstleistung besser machen. Ja, dann gehe ich irgendwo auch Risiken ein, wie zum Beispiel jetzt beim Datenschutz, also als Beispiel, ja. Hm. Und offensichtlich ist dieses Bedrohungsszenario, dass ich mich nicht hinreichend um meinen Datenschutz kümmere, die Folge davon viel, viel höher als dieses Thema, ich sorge dafür, dass möglichst viele Menschen produktiv an meiner Organisation und meinen Leistungen.
Ist halt auch eine perfekte Ausrede, ne? Also es ist, wenn wir wieder zurückgehen zu deiner Frage, wie wollen wir Organisationen also gestalten, wie wollen wir miteinander arbeiten, leben und so weiter. Es gibt ein schönes Beispiel von einem, ich glaube auch kleinen mittelständischen Unternehmen, die sich eben diverser aufstellen wollten, wie das ja jetzt auch an dich herangetragen wurde und da jetzt nicht erstmal mit inklusiver Sprache oder mit so einer Sprachregelung reingegangen sind, sondern sich dann als Selbstverpflichtung auferlegt haben, dass sie sagen, wir werden hier nur noch Personen einstellen, so wie sie in unserem gesellschaftlichen Umfeld vorkommen. Also wenn wir sagen, wir haben 8-10% behinderte Personen, dann stellen wir in dem Maße behinderte Personen ein. Wenn wir sagen, wir haben so und so viel Prozent Menschen mit Migrations- oder Einwanderungsgeschichte, dann stellen wir das so in Frauenquote etc. pp. Und das ist dann natürlich aufwendig jetzt erstmal im Prozess, aber es funktioniert und am Ende trägt es halt dazu bei, dass das Umfeld sich auch ganz anders aufbaut, dass wir eben Zugänge haben, dass wir eben plötzlich in den Dialog treten, weil ich war neulich auch auf einem Vortrag, wo es eben um digitale Barrierefreiheit ging und man sehr interessante Vorträge gehalten hat, über was es da jetzt alles gibt und wie sie sich eben dann mit Testgruppen und Beta-Testern versuchen, eben bestimmten Anwendungen zu nähern. Und dann wurde eben auch immer nach der Priorisierung gefragt oder immer gefragt, ja, aber auf welche Gruppe stütze ich mich denn? Nehme ich jetzt die Sehbehinderten und Hörgeschädigten zuerst oder soll ich dann eher auf die Gehbeeinträchtigten und so, wo ich dann irgendwann meinte, naja, wie wäre es denn einfach mal damit, eine Person einzustellen und da erstmal anzufangen und dann zu sehen, weil das ist die Erfahrung, die ich eben gemacht habe in dem Startup, in dem Moment, wo ich da eingestellt wurde, war der ganze Prozess dieser Entwicklung in diesem Tech-Startup war das ein ganz anderer. Es wurde dann, ich wurde sofort als Beta-Testerin benutzt und wurde immer gesagt, sag mal, Sophie, kannst du das eigentlich sehen? Kannst du das hier erkennen? Ist das für dich nachvollziehbar? Ist das okay so? Ne? Und da liegt ja eigentlich so diese Selbstverpflichtung. Klar, dass das jetzt nicht jedes Riesenunternehmen vielleicht gleich so angehen kann, aber da liegt, glaube ich, eine große Chance für eben kleinere und mittelständische Organisationseinheiten, sich da irgendwo so ein bisschen selbstverpflichtend.
Ja, aber da brauchst du auch, also ich verstehe deinen Ansatz, ja, aber nicht jede Person ist zum Testpilot geeignet.
Nee, klar.
Ja, also das ist immer die Frage, wen nimmst du da? Also das darf halt auch nicht dazu werden, wir stellen jetzt einfach mal jemanden ein und haben dann so eine Art Versuchskarnickel, an dem wir uns abarbeiten. Also
naja.
Da verwehre ich mich auch gegen.
Nee, klar.
Also die müssen erstmal schon selber an sich arbeiten und diese Offenheit halt auch haben. Ansonsten, also Dino, wie siehst du das?
Ja, ich habe mir auch gerade versucht, mich da reinzufinden, aber mir geht es tatsächlich auch so, ich kriege immer wieder E-Mails. Könnten Sie mir mal schnell schauen, ob das Dokument barrierefrei ist?
Mm.
Und ich denke mir einfach, also man kann eigentlich wahrscheinlich kaum jemand fragen, der das schlechter beurteilen kann, weil ich mich von sicherlich über 3 oder 4 Dokumente am Tag ärgere, die es nicht sind, weshalb ich natürlich sehr, sehr viele Holzhacker-Methoden habe, um Dokumente zugänglich zu machen, weil ich schlicht einfach nicht die Zeit habe, mich da jedes Mal im Detail auseinanderzusetzen, was das Problem war. Also das ist so der Weg. Das heißt, ich kenne die Details natürlich, wie das sein sollte, wie das sein könnte, aber habe überhaupt keine Routine darin, sowas zu überprüfen. Deswegen, die simple Sache ist, wenn man es barrierefrei haben will, dann sollen Sie bitte das Word-Dokument schicken und gut ist. Also das löst meistens das Problem. Aber das sind natürlich nicht die Lösungen, die erwünscht sind und auch nicht in dem Sinn zielführend sind. Also man muss sich schon hinsetzen, Gedanken machen, was muss ich denn tun, damit das für alle besser wird. Und ich kann nicht einfach sagen, oh ja, da gibt es den Blinden, dem schicken wir es. Und dann, wenn der sagt, okay, ist die Welt gut, das finde ich schwierig. So kann es nicht gehen. Also wir brauchen schon, wie gesagt, eine gelebte Irritationsfähigkeit, die alle im Prozess Beteiligten haben.
Ja.
Und wenn ich alle sage, meine ich ein Teil, alle kriegen wir sowieso nie. Aber wenn es eine bestimmte kritische Masse ist, haben wir, glaube ich, den Topf gewonnen.
Ja. Wollte das jetzt auch nicht so darstellen, als ob man jetzt jede Firma so ein Disability-Token braucht. Also auf gar keinen Fall. Aber grundsätzlich ist ja die Idee, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet, wo es um eine Dienstleistungsentwicklung geht oder einen Automaten oder ein Design, dass man da Menschen inkludiert. Und das war der Ansatz, das habe ich vielleicht einfach auch nicht richtig genug erklärt, das war der Ansatz dieses Gesprächs an dem Abend, dass du da die Menschen schon in die Entwicklung inkludierst und da eben nicht nur von der von uns anfangs besprochenen Normalität, Normgesellschaft ausgehst, sondern da eben gleich schon andere Gruppen mitdenkst. Dahin sollte das gehen. Und nicht jetzt dahin, dass man hier jetzt als blinde Person immer alles abtesten muss.
Oder? Genau, aber da ist so diese Kompetenzzuschreibung. Ja? Mhm. Du bist ja behindert, also musst du dich mit Barrierefreiheit auskennen. Also du bist ja behindert, du musst ja wissen, wie das mit den Einstellungen von Menschen mit Behinderung läuft. Also da ist so eine Paradoxie drin, weil auf der einen Seite sind Menschen mit Behinderung nicht leistungsfähig, wissen weniger und so weiter, also sind behindert, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen oder in die sprachliche Formulierung der Gesellschaft zu bringen. Auf der anderen Seite müssen sie trotzdem aber dann die Kompetenz mitbringen, um für alle Teilbereiche und alle anderen Menschen mit Behinderungen und deren Bedürfnissen mitsprechen zu können. Ja, und da sage ich ganz klar, nee, das gehört ganz klar in die Organisation.
Ja.
Wenn du behinderte Menschen einstellen willst, dann gottverdammt nochmal, schlau deine Personaler auf, dass die wissen, wie läuft so ein Prozess.
Ja.
Dann Produktdesign, da muss das Thema Universal Design und halt, wie gesagt, digitale Barrierefreiheit und so weiter und so fort, das muss schon in den Prozessen verankert sein. Weil ansonsten schickst du eine behinderte Person in die Wüste. Ja, also wenn wir jetzt einer von uns dreien, wir sind ja alle drei sehr stark von digitaler Barrierefreiheit abhängig, wenn wir in eine Organisation kommen und da gibt es keine barrierefreie technische Infrastruktur, was machen wir dann da? Gar nichts.
Ja.
Ja, also da, wir können da nicht partizipieren. Und das sind halt einfach Bedingungen, die müssen, das liegt in der Verantwortung von Organisationen, das zum normalen, organischen und kulturellen Teil der Organisation zu machen, wie räumliche, technische Barrierearmut, möchte ich es zumindest mal nennen, und halt eine gewisse Kompetenz, was rechtliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen betrifft und natürlich auch soziale Offenheit.
Ja, total. Also bin ich absolut, bin ich ganz bei dir. Es geht nur darum, dass wir ja in der Vergangenheit es oft hatten, dass Leute entschieden haben, die nicht wussten, die sich diese Realität nicht vorstellen konnten. Und das kannst du ja nicht erwarten, du musst du ja in den Dialog treten mit einer betroffenen Person. Und wenn du das nicht machst, weil du denkst, ja, du kannst dir schon vorstellen, wie das funktioniert, dann mache ich hier eine Rampe und dann wird das schon, dann geht's halt, läuft's halt falsch und wir haben dann einen Prozess verplant und sehr viel Zeit und Geld investiert in etwas, was nicht funktioniert. Also der Ansatz ist wichtig, dass die Organisation sich da eine Sprachregelung und ihre Dinge entwickelt, aber sie sollte die Person, die es betrifft, nicht ausklammern. Sie muss sie halt mitdenken und in diesem Mitdenkprozess gehört auch der Dialog natürlich. Ob man die dafür jetzt einstellt oder nicht oder Beta-Gruppen macht oder so Testgruppen, weiß ich nicht. Ist eine andere Frage, aber ansonsten, wie willst du es sonst realisieren?
Ui, ich muss jetzt tatsächlich widersprechen.
Ja, wunderbar.
Ja, nein, also ich würde das ganz eindeutig verneinen. Behinderung ist eine Behinderung und keine Kompetenz. Also das müssen wir einfach uns klar machen. Nur weil ich eine Behinderung habe, bin ich mit Sicherheit kein Experte für Erleben, für Erfahren von Behinderung und so weiter. Das ist ein Trugschluss, der schon ganz lange gelebt wird und eben auch der Entlastung dient. Wenn ich mir die behinderte Person an den Tisch setze, dann und die sagt am Ende, es ist gut, dann ist alles gut. Das kann so nicht funktionieren. Ich kann das am Beispiel der Architektur recht gut festmachen. Ich möchte doch nicht die Person, die keine visuellen Erfahrungen und Erinnerungen hatte, beispielsweise bei Menschen, die von Geburt an blind sind, dass die den architektonischen Prozess kommentiert auf Barrierefreiheit. Das wird ja faktisch nicht funktionieren. Ich möchte, dass der beste Architekt der Welt mit all seinen Ideen oder die beste Architektin der Welt mit all ihren Ideen, dass die sich hinsetzt, sich mit dem Thema auseinandersetzt und eine so coole Lösung macht, dass die jeder zu Hause haben will. Das wird nicht die behinderte Person hinkriegen.
Nee, das will ich auch. Ja. Aber ich will natürlich trotzdem, also wir sehen ja jetzt oft, dass diese Konzepte dann doch nicht aufgehen, weil dann die Kaffeemaschine doch so designt ist, dass sie vielleicht irgendwo Braillepunkte hat, aber ich es dann nicht verstehe. Also ich sie mir trotzdem nicht erklären kann. Und also ich bin auch ganz bei dir. Natürlich soll der beste Architekt der Welt dieses Gebäude entwickeln, aber macht es nicht Sinn, dass in irgendeiner Phase des Prozesses zumindest mal eine Person, die es auch betrifft, mit in den Prozess mit zumindest befragt wird?
Aus meiner Sicht nicht, weil in dem Moment habe ich das Entlastungsmoment drinnen und man sagt dann, ja, um das Behinderte, das ist für die Behinderten, muss ich nur, dass der irgendwann Ja sagt und dann ist die Sache erledigt und deswegen, das finde ich kritisch. Mm. Es kann nicht sein, dass wir das abschieben auf irgendwelche Kommissionen und Gruppen, die irgendetwas machen und dass wir dann die individuellen Privattheorien und Befindlichkeiten einzelner behinderter Menschen haben, die dann definieren, wie es gut ist. So nicht. Also wir können oder wir sollten die professionelle Ebene niemals aus der Verantwortung lassen, sich dem Thema anzunehmen. Und das haben wir im Moment zum Beispiel in der Architektur, in Europa, in den USA gibt es inzwischen Softwareergonomie, die sich damit befasst, zum Beispiel in der Gestaltung von Software. Auch Europa wird da nachziehen, aber die Frage, wie eigentlich Software zugänglich wird und sein soll, die muss von den besten Köpfen eines Unternehmens, von den besten Ingenieuren gemacht werden. Deswegen, weil das schon lange bei Apple gemacht wird, hat man dort ein ganz anderes Niveau von Zugänglichkeit bei entsprechenden Produkten. Also das muss der Weg sein. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn halt der Architekt, der die guten Ideen hat und eben die entsprechende Koryphäe ist, dann liefert er halt auch andere Produkte. Und warum sollte um Himmels Willen ein Architekt nicht verstehen, wie sinnvoll eine Rampe ist? Also das können wir jetzt doch nicht unterstellen in seiner
Nein, nein, nein.
Professionalität, dass er sich da keine Gedanken zu machen kann.
Aber ich meine, du kennst auch die Beispiele, wo es dann einfach jetzt nicht funktioniert, ne? Also, wo man sich fragt, wer hat das erfunden und wie kommt die Person darauf, dass das funktioniert?
Ja, aber da glaube ich auch nicht, dass sich der Ingenieur Gedanken gemacht hat. Das ist ja das Problem. Also hat sich halt niemand Gedanken gemacht darum. Ja.
Würde ja bedeuten, dass alle Hilfsmittel gut sind.
Nee, und es würde, und wir sind dann eigentlich wieder beim Universal Design, weil das Problem hat ja dann in dem Fall, hat das nicht nur die behinderte Person, sondern wenn wir jetzt irgendwie beim iPhone oder bei eben Smartphones im Generellen gucken und bleiben wollen, sehen wir ja zum Beispiel dann bei unseren Eltern, wie die dann mit sowas umgehen oder warum die einen gewissen Zugang nicht
Genau.
finden oder länger brauchen und uns dann fragen, ne? Oder wie oft ich älteren Personen meinen Zoom auf dem Handy zeige und sagen, oh, das ist ja cool, den will ich auch, so ungefähr, ne?
Ich glaube, was da auch noch drin steckt, ist einfach diese Prägung, Menschen mit Behinderung haben ja besondere Bedürfnisse. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, also da bin ich sehr bei Dino, der, so verstehe ich dir zumindest, Dino. Wenn ein Designer gut ist, dann macht er sich sehr umfassende Gedanken, mit welchen Bedürfnissen die Menschen an sein Produkt rangehen. Und das inkludiert dann, wenn wir die Kategorie Behinderung theoretisch mal auflösen und sagen, alles ist normal, ja, in Anführungszeichen, weil alles da ist. Da muss sich der Designer auch entsprechend Gedanken machen. Und da passiert ja auch bei normalen Menschen einen Ausschluss. Ja, also wenn du sehr, sehr kleine Hände hast und dann so ein riesen Handy, wie es die aktuell gibt, ist mit der Einhandbedienung auch nicht mehr so weit her. Also entsprechend der Aufruf, so verstehe ich das, denk mal nicht behindert, denk mal normal. Keine Angst vor auch Ausschluss. Also dieses, was du gesagt hattest vorhin, Dino, so Work in Progress, ja. Barrierefreiheit ist ein Prozess, der hört nie auf. Ja, und das ist ja aus einer wirtschaftlichen Sicht total gut, weil dann hört ja Produktinnovation nie auf.
Ja, und ich möchte irgendwo hinkommen, wo ich da bin und wo ich einfach davon ausgehen kann. Man ist bemüht, dass das jetzt alles klappt und dass man eine Lösung findet, dass man hier irgendwie jetzt zu einem Ziel kommt und das nicht macht nach einem Motto, wir haben jetzt hier einen abgestellt, der sich um alles kümmert, so nicht. Und auch nicht, wir haben jetzt ja schon letztes Jahr alles barrierefrei gemacht, das muss für Sie jetzt ja passen, sondern dass man wirklich sagt, ja, aber das ist die
Ja,
Realität,
ich weiß.
in der man steckt. Also wie kann es gelingen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt da, es muss ganz klar unser Ziel sein, dass wir bestmöglich ihre Potenziale in unsere Arbeitsprozesse einbinden und wenn dafür etwas notwendig ist, überzeugen sie uns. Und diese Möglichkeit möchte ich haben, dass ich überzeugen kann. Und ansonsten hängen wir immer weiter in der Barrierefreiheit fest, wo es darum geht, naja, solange das nichts kostet, solange sich das nebenbei machen lässt, solange wir das möglichst als Paket delegieren können, kann auch ein bisschen was kosten, aber es muss irgendwie als Paket sein, dass es dann auch abgeschlossen ist. Dann machen wir es und sonst ist man halt wieder wie schon genannt, der zornige Kramgebeugte, der mit der eh nie zufrieden ist, ja.
Ja.
Ein schöner Punkt, an dem wir da jetzt gerade angekommen sind. Dino, ich würde dich gerne, so viel, falls es für dich auch in Ordnung ist, gerne nochmal einladen, so zum Ende hin, nochmal kurz zusammenzufassen, wie gehe ich als Person, also wie nähere ich mich als Person, die vielleicht noch keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung bewusst hatte oder mit dem Thema auch erstmal nicht so viel anfangen kann, aber trotzdem in einer Organisation sitze und Lebens- und Arbeitsräume für diese Person mitgestalte. Wie nähere ich mich diesem Thema? Wer oder was ist hier eigentlich behindert?
In erster Linie mit Offenheit, auch mit ergebnisoffenem Ausgang. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Das ist ja ein Prozess, dass sich zwei Menschen kennenlernen, dass man das im Bewusstsein auch tut, dass auf beiden Seiten Behinderungen erlebt werden können, wie die dann auch immer gestaltet sind. Und was mein Wunsch wäre, was ich mir wirklich auch aus meiner eigenen Biografie gewünscht hätte, dass mir die Möglichkeit eingeräumt wird, zu zeigen, was ich kann, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, zu überzeugen. Und das gelingt eben nicht in 20 Minuten Vorstellungsgespräch, das gelingt eben nicht in einem Anschreiben, das natürlich auch perfekt sein kann oder wie, sondern dafür brauche ich einfach die Möglichkeit, etwas zu tun. Und das sollte so der Schritt sein. Also deswegen ergebnisoffen, wenn nach 3 Monaten festgestellt wird, bringt nichts, wird nichts, dann ist das so. Das muss dann auch natürlich die behinderte Person akzeptieren können. Aber dass diese Gelegenheit gegeben wird, dass man in den Prozess reinkommt. Und da sollte tatsächlich jetzt nicht dann am Ende die Erwartung stehen, dass hier die dreimal so gute Leistung, die dreimal bessere Leistung, die alle anderen erbringen, sondern dass sich jemand tatsächlich einbringt, dass er Engagement zeigt, dass er sich als Arbeitskraft zeigt, die den Prozess, den ganzen Arbeitsprozess im Unternehmen zuträglich ist. Und also das ist die Offenheit, die wäre sozusagen mein Wunsch, die ich mir erwartet hätte oder die ich mir erwarten würde, dass ich mich so einem Unternehmen in irgendeiner Form annähern kann.
Klingt traumhaft.
Ja. Kleine Abschlussrunde. Dino, am Ende unseres kleinen Salons hat jeder noch mal so die Möglichkeit, eine Frage an die anderen zu stellen. Also in dem Moment du als Gast an uns beide.
Ja, also mich würde dann auch interessieren, wie wir diese Kultur stärker entwickeln können. Dass wir diese Offenheit in Unternehmen hinkriegen. Also was ist sozusagen der Weg dahin, der diesen Prozess vereinfacht? Wir werden dann ja den Beweis aufs Exempel aufführen, wer von uns drei dann tatsächlich nach dem Podcast jetzt dann schöne Jobangebote kriegt.
Das ist ja sowieso der Witz, ne? Also ich hatte zum Beispiel nach meinem Buch dann plötzlich Jobangebote, wo ich immer dachte, okay, also 3 Jahre lang wollte keiner was mit mir zu tun haben. Und plötzlich rennen sie einem die Bude ein. Und das ist ja auch so dieses, das ist ja auch eine klassische Behindertenbiografie, dass man dann in die Selbstständigkeit sozusagen gedrängt wird und dann irgendwann auch merkt, ja, fühle mich aber auch ganz wohl hier und will gar nicht zurück in das Angestelltenverhältnis. Ja, also keine Ahnung, das ist so ein bisschen. Aber das können wir ja dann nachreichen, ne? Das verlinken wir dann vielleicht in den Shownotes.
Mogelst du dich gerade um die Beantwortung der Frage? Dino, vielleicht musst du die Frage nochmal
Ja, ich glaube, ich
wiederholen.
habe tatsächlich die Frage gar nicht gehört. Ich bin so auf diesem, wer am meisten, ich bin gleich hier auf diesem Wettbewerbsding, wer am meisten.
Also ich habe sie vielleicht auch etwas umschrieben, die Frage. Also mir ging es darum, wie schaffen wir es jetzt, den Menschen, die zuhören, eine möglichst gerade Bahn zu bauen, dass sie solche Vorschläge machen. Also dass sie sozusagen an dieser Offenheit, diese Offenheit entwickeln. Also wie könnte das aussehen? Wie können wir das tun?
Also ich finde ja immer Dialog wichtiger als Schweigen. Und klar gibt es auch Fragen, die irgendwie schlecht formuliert sind. Aber am Ende, was du auch meintest, ne, die Offenheit muss halt auch zelebriert werden oder sollte zelebriert werden. Und es ist halt eine Einladung, sich zu interessieren, zu involvieren und eben aufeinander zuzugehen und dann dadurch automatisch eine neue Sichtbarkeit oder sowas herzustellen. Carsten, was meinst du?
Mir gehen gerade so Gedanken durch den Kopf, wie Begegnung was ganz Wichtiges ist. Und zwar nicht nur in einer Rolle, sondern auch von Mensch zu Mensch. Und eine Fehlerfreundlichkeit, also auch eine Fehlertoleranz gegenüber. Ja, also da, was mir da so durch den Kopf schwebt, sind so Sachen, Angst und Forderung. Vor und nach richtigen Formulierungen, nach richtiger Ansprache, nach Sensibilität, ja, wie immer man die auch definieren möchte. Ich persönlich sage, Begegnung und respektvoller Konflikt wären so Punkte, die ich für sehr wichtig halte in dem Prozess.
Schöner Abschluss.
Kaffee ist alle. Dino. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, das war wirklich ein tolles Gespräch. Also ich habe hier auch wieder so ein paar Sachen mitgenommen, die jetzt erstmal durchdacht und verarbeitet werden müssen. Voll gut.
Natürlich,
Ja.
natürlich kriegst du Verlinkungen, dein Buch und nochmal dein Social Media und so weiter in den Shownotes. Also dich findet jetzt jeder, der möchte und die möchte.
Und ich freue mich, ich danke auch herzlich für die Einladung und diese spannende Zeit, die wir da verbracht haben, und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen und neu kennenlernen und was auch immer.
Absolut. Und wir danken dir natürlich auch für deinen Pioniergeist, denn du bist ja unser erster Besucher.
Ja, danke, dass du dich dem gestellt hast, Dino.
Hab noch einen schönen Tag.
Danke.
Bis dann. Tschüss. Du möchtest deine Lernreise zu diesem Thema fortsetzen? Dann schau mal in die Shownotes oder besuch uns auf www.tomatenaufderfantasie.de. Dort haben wir alles bereitgestellt, was du dazu brauchst. Viel Spaß!
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.